Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
In unserem nächsten Fall, meine Damen und Herren, geht es um Mord. Um den Mord an einem jungen Mädchen, der vor rund einem halben Jahr in ganz Norddeutschland und insbesondere in Bremen großes Aufsehen und viel Anteilnahme erregt hat.
Das war ein Ausschnitt aus Aktenzeichen XY ungelöst aus dem Jahre 1971. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen, Fälle, die die Region bewegten. Mein Name ist Patrick Reichelt und bei mir ist Sabine Doll, Redakteurin im Lokalressort des Weserkurier, die sich eingehend mit dem Fall Carmen Kamper beschäftigt hat. Hallo Sabine.
Hallo Patrick.
Der Fall Carmen Kamper ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. In deinem Artikel schreibst du von vernichtendem Beweismaterial und einem spektakulären Fehlurteil. Es geht außerdem um zwei Spurenakten von damals, wovon eine Justizgeschichte schreiben und die andere zum Täter führen wird. Als der Fall in der Sendung von Eduard Zimmermann aufgegriffen wurde, war die Hoffnung noch groß, dass sich mögliche Zeugen melden und den Mord aufklären. Doch es sollte erst 40 Jahre später soweit sein. Der Reihe nach. Sabine, was hat sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1971 zugetragen?
Ja, in dieser Nacht von dem 1. auf den 2. Mai war Carmen Kamper, die damals 17-jährige junge Frau aus Bremen-Nord, wie viele andere junge Leute in dem Tanzlokal Miramichi in Bremen-Oslipshausen zu Gast. Das war ein Tanzlokal, sehr beliebt, und sie war auch nicht zum ersten Mal da. Sie hat den ganzen Abend dort verbracht, hat mit Freunden getanzt, hat neue Leute kennengelernt, und gegen 23 Uhr war die Zeit, als sie das Tanzlokal verlassen hat und nach Hause fahren wollte mit dem Zug. Nach 23 Uhr verlässt sie die Diskothek, um ihren Zug mit der Nummer 4498 nach Fehgesagt noch rechtzeitig zu erreichen. In Aumund lebte sie bei ihren Eltern im Haus der Eltern. Um 23.26 Uhr rollt der Zug in den Bahnhof Oslipshausen ein, und darin sitzt ein junger Mann, ein Druckereiarbeiter, ebenfalls 17 Jahre. Er sitzt am Fenster und hört die Schreie einer Frau. Bitte nicht, so steht es in den Akten später. Diese Rufe hört er, wie er der Polizei dann später auch berichtet. Roland St. ist neu nach Bremen gezogen und neugierig, wie seine neue Heimat aussieht. Er schaut aus dem Fenster, springt auf, als er diese Schreie der jungen Frau hört, öffnet das Abteilfenster und sieht wenige Sekunden lang am Bahndamm eine Frau und einen Mann, die offenbar miteinander ringen, die offenbar im Kampf miteinander sind. Er kann das nicht richtig einordnen, ist aber alarmiert, aufgeregt, wendet sich an einen anderen Fahrgast, aber die beiden Männer können gar nichts mehr ausrichten. Der Zug rollt bereits aus dem Bahnhof und die Szenerie ist verschwunden. Sie rufen den Schaffner, alarmieren diesen, und der informiert am nächsten Halt die Polizei. Wie auch später sich aus den Akten ergibt, ist ein Streifenwagen bereits zu dem Bahndamm unterwegs, weil auch ein Ehepaar, das in der Nähe lebt, bei geöffnetem Schlafzimmerfenster ebenfalls Schreie gehört hat. Die Polizei ist also unterwegs, und wenige Minuten später treffen die Beamten an dem dunklen Bahndamm ein. Sie sehen nichts. Keine Spur, weder Opfer noch Angreifer, nichts von dem, was sowohl das Ehepaar als auch Roland St. berichtet hat.
Ja, die Leiche von Carmen Kamper wird dann erst 3 Tage später gefunden. Wie finden die Beamten die Leiche vor?
Ja, es hat sich also das bewahrheitet, was der 17-jährige Druckereiarbeiter beobachtet hat. Es handelt sich um ein Brachgrundstück, etwa 100 Meter vom Bahndamm entfernt. Dort wird die Leiche von Carmen Kamper gefunden. Es stellt sich heraus, sie wurde vergewaltigt, gewürgt. Es gibt mehrere Messerstiche im Brustbereich. Der Vater wird zum Fundort der Leiche gebracht. Er soll seine Tochter identifizieren oder die Leiche als seine Tochter identifizieren. Auch Fotografen, Journalisten sind vor Ort, wie wir beispielsweise in unserem Archiv in einer Fotomappe gesehen haben, sind relativ viele Polizeibeamte vor Ort, und der Vater, der entsetzt, erschüttert, eigentlich mit starrer Miene seine Tochter dort liegen sieht.
Die Polizei tappt dann lange im Dunkeln, trotz über 1000 Spuren, die gesichert werden. Fast 2,5 Jahre später Nach der Tat präsentiert die Polizei dann recht überraschend einen Verdächtigen. Den Bauarbeiter Otto B. Wie kam es dazu?
Ja, es war relativ lange Stillstand, wie du gesagt hast. Man hat sogar eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt, aber auch die hat die Polizei zunächst nicht weitergebracht, bis zufällig der Bauarbeiter Otto B. unter Verdacht geraten ist. Am 13. November 1973 wird Haftbefehl gegen Otto B. erlassen. Eine zentrale Rolle spielt der Rechtsanwalt, der Bremer Rechtsanwalt Heinrich Hannover in mehrererlei Hinsicht. Heinrich Hannover glaubt nicht an die Schuld seines Mandanten. Am 14. Januar 1975 wird Otto B. dennoch vom Landgericht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Heinrich Hannover ist nach wie vor von der Unschuld des Bauarbeiters überzeugt. Otto B. ist homosexuell. Gegen seine Täterschaft sprechen viel mehr als nur ein paar Indizien. Heinrich Hannover sagt später dem Weserkurier, Otto B. war den Vernehmungsmethoden der Polizei nicht gewachsen.
Es kommt dann auch zur Revision des Urteils, allerdings nicht, weil Otto B. Praktisch doch nicht schuldig ist sozusagen, sondern durch einen Formfehler. Wie kam es dazu?
Also seine Unschuld wird ihm in diesem Moment nicht nachgewiesen. Es geht tatsächlich um einen Formfehler. Also hier spielt der Zufall wieder eine Rolle. Das Schwurgericht war falsch besetzt. Und dieser Formfehler hat dazu geführt, dass der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben hat. Niemand hatte daran geglaubt, dass das überhaupt passieren konnte. In diesem Fall war es der Formfehler, der dazu geführt hat. Es kommt also zu einer erneuten Beweisführung in einem zweiten Prozess am Bremer Landgericht.
Genau, und jetzt kommt der neue Verdächtige ins Spiel, Helmut H. Wie kam die Polizei auf Helmut H. oder mehr oder weniger auch Heinrich Hannover?
Ja, auch das ist wieder ein Zufall. Es geht um eine Spurenakte. Im späteren Verlauf wird eine weitere Spurenakte eine zentrale Rolle spielen. In diesem Fall ist es die Spurenakte 59. Und darin wird ein Helmut H. erwähnt. Helmut H. ist Aushilfskellner und Kleinkrimineller. Er gilt als Frauenheld. Am Tatabend, also in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1971, hat er in der Diskothek Miramichi mit Carmen Kampa gesprochen. Das ergibt sich aus der Akte, aus diesen 1000 Spuren. Außerdem soll er an einer Abfassung eines sogenannten Drehbuchs mitgewirkt haben, in dem eine junge Frau mit einem Messer bedroht, vergewaltigt und getötet wird. Heinrich Hannover arbeitet heraus, dass Helmut H. ebenso des Mordes an Carmen Kampa verdächtig sein könnte. Hannover führt mehr als 20 Indizien gegen Helmut H. an. Dann passiert Folgendes am 28. November 1976 folgt ein spektakulärer Freispruch für Otto B. Allerdings zu einer Anklage gegen Helmut H. kommt es nicht, denn auch ihm kann die Tat nicht nachgewiesen werden. Er beteuert bis zuletzt seine Unschuld. Ja.
Ja, es scheint so, als bleibe der Mord an der 17-jährigen Carmen Kampa ungelöst. Jahrzehntelang passiert nichts. Stillstand. Bis dann 40 Jahre später, im Jahr 2010, der Staatsanwalt Uwe Picard ins Spiel kommt. Picard ist damals zuständiger Staatsanwalt für Kapitalverbrechen in Bremen. Er rollt den Mord neu auf. Für deinen Text hast du auch mit Picard gesprochen. Was war sein neuer Ansatz?
Ja, Carmen Kampa ist zu dem Zeitpunkt ein sogenannter ganz klassischer Cold Case Fall. Jahrelang hat sich nichts getan, wie du gesagt hast. Und Uwe Picard rollt diesen Fall 2010 erneut auf. Er ist aber vorher schon mit dem Fall Carmen Kampa in Berührung gekommen, und zwar als Oberstufenschüler. Damals gerade frisch nach Bremen gezogen, wurde in der Schule über diesen Fall diskutiert. Und der Fall Carmen Kampa und insbesondere das Verfahren und die Verteidigung von Otto B. durch Heinrich Hannover hat Picard so sehr imponiert, dass dies den Ausschlag für seinen späteren Berufswunsch gegeben hat. Das hat uns Uwe Picard im Sommer 2021 erzählt. Für ihn schließt sich also insofern gewissermaßen ein Kreis, als er 2010 den Mord erneut aufrollt. Seine Hoffnung ist, mit neuen Ermittlern, unbeeinflusst von alten Hypothesen und einem unverstellten Blick auf den damaligen Ermittlungsstand, doch noch zu einer Lösung, zu einer Überführung des Täters zu kommen. Es ist ein Dreiergespann, das sich an die Arbeit macht und die 1000 Spuren noch einmal aufarbeitet. Dazu gehören die beiden Polizeibeamten Sven Bergmann und Kai-Christian Höchel. Ihnen wird bald klar, durch das Aktenstudium, Zitat Uwe Picard, der Täter stand die ganze Zeit in den Akten. Er hat regelrecht zwischen den Aktendeckeln gerufen, ich bin's doch.
Besonders eine Spurenakte gerät dann in den Fokus der Ermittler, die mit der Nummer 135. Was stand da drin?
Richtig, das ist die zweite Spurenakte, die eine wesentliche Rolle zur Aufklärung des Mordes spielt. Sie ist schon am Tattag über den Wachmann Hermann R. angelegt worden. Hermann R. sollte in der Nacht des Mordes zur Tatzeit eine Kontrolluhr bei einer Firma direkt an dem Bahndamm stechen. Andere Uhren in Tatortnähe hat er ordnungsgemäß bedient, nur diese eine zunächst nicht. Der Wachmann sagte damals aus, dass er die Stechuhren manipuliert und zu der Tatzeit in einer Firma geschlafen habe. Damals hat man ihm das abgenommen. Warum? Hat sich nicht mehr klären lassen.
Es werden jetzt noch weitere Hinweise gefunden, aber der entscheidende Beweis gegen Hermann R. fehlt leider noch. Also vor allem auch deshalb, weil in den 1990er Jahren die Vernichtung aller Asservate im Fall Kamper angeordnet wurden.
Ja, ein weiterer Beweis, den du angesprochen hast, war zum Beispiel ein Stofftaschentuch, das man am Bahndamm gefunden hat. Und das Stofftaschentuch wurde von der Ehefrau des Hermann R. als das ihres Mannes identifiziert. Wenige Zentimeter daneben lag auch eine Fahrkarte, die früher am Abend des Tattages für die Strecke von Bremen Nord in Richtung Innenstadt abgestempelt war. Nicht aber für die Rückfahrt. Die Frage, die sich die Ermittler stellten und die sie sich selbst im Grunde beantworteten, das kann die Fahrkarte von Carmen Kamper gewesen sein. Die Aktenlage hat zumindest darauf hingedeutet, aber der entscheidende Sachbeweis fehlte eben noch. Wie gesagt, die Asservate waren alle vernichtet, bis auch dann wieder ein Zufall zu Hilfe kam, denn den Tatverdächtigen Hermann R., den konnte man nicht mehr verhören. Er war 2003 bereits gestorben.
Jetzt kommt es zu einer sehr aufwendigen Rekonstruktion der Beamten. In einer Frühlingsnacht Ende April 2011, fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dem Mord, rekonstruieren die Ermittler das Geschehen am Oslepshauser Bahnhof. Wichtig sind dabei auch die richtigen Schuhe. Warum?
Ja, es war nie so richtig klar, warum oder ob sich Carmen Kamper am Bahndamm aufgehalten hat. Es gab die Vermutung, vielleicht ist sie vom Bahnsteig über das Gleisbett zum Bahndamm gelaufen, dass der Täter sie womöglich verfolgt hat und sie vor ihm geflüchtet ist. Das wollten die Ermittler unter anderem nachstellen. Und dafür haben sie Originalschuhwerk, also Originalschuhe aus den 70er Jahren, aufwendig gesucht in allen möglichen Second-Hand-Läden in Bremen, in Schuhgeschäften, um möglichst originalgetreu die Tat nachstellen zu können. Und sie sind fündig geworden. Mehrere Polizeibeamtinnen waren in dieser Nacht der Rekonstruktion vor Ort, haben unterschiedliche Schuhe getragen und sind über das Gleisbett gelaufen. Was dabei festgestellt wurde, das ist Schotter. Normalerweise müssten sich also Kratzer an den Absätzen befinden. Bei den Polizeibeamtinnen war das auch der Fall, nicht aber bei den Schuhen, die Carmen Kamper in der Tatnacht getragen hat. Was die Ermittler daraus geschlossen haben, sie ist nicht über das Gleisbett gelaufen, sondern hat sich bereits am Bahndamm, am unteren Bahndamm befunden und dort muss sie auf ihren Täter, mutmaßlich Hermann R., getroffen sein. Er hätte sich dort aufhalten müssen, um die Stechuhr zu bedienen, also zur Tatzeit. Im Übrigen hat der Staatsanwalt für die Rekonstruktion, um alles möglichst originalgetreu darstellen zu können, auch einen Zug der Deutschen Bahn gemietet, um die Wahrnehmung der Zeugen von damals besser einschätzen zu können, also was sie beispielsweise in der Nacht aus einem Zugfenster überhaupt sehen konnten, also um einschätzen zu können, wie groß war der Täter, was konnte man überhaupt sehen, welche Rolle spielen Schatten. All das, Licht- und Witterungsverhältnisse, spielten für diese aufwendige Rekonstruktion eine Rolle, deshalb zur fast identischen Uhrzeit.
Genau, und die Ermittler sind jetzt eigentlich fest davon überzeugt, nur der Wachmann kommt als Täter in Frage. Aber immer noch fehlt der Beweis, der ihn überführt. Und wieder sollte ein glücklicher Zufall den Beamten helfen.
Ja, denn eine Spur ist der Vernichtung entgangen. Und zwar deshalb, weil diese Spur, dieses Material sich im Archiv des Bundeskriminalamts in Wiesbaden befunden hat. Dabei handelt es sich um Haare, die auf der Kleidung von Carmen Kamper gefunden wurden und auch sichergestellt wurden. Haare mutmaßlich vom Täter. Eine Schwester des Wachmanns hat schließlich freiwillig eine Speichelprobe abgegeben für eine DNA-Analyse und diese Analyse hat bestätigt, bestimmte DNA-Merkmale des Haares stimmen mit denen der Schwester von Hermann R. überein. Damit galt Hermann R., der Wachmann, als überführt, 40 Jahre nach dem Mord.
Ja, wie du sagst, 40 Jahre nach dem Mord wird dann dieser Cold Case gelöst. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Bremen geben dann im August 2011 auch eine gemeinsame Pressemitteilung heraus, in der steht, dass der damalige Wachmann Hermann R. dringend verdächtigt wird, die 17-jährige Carmen Kamper vergewaltigt und ermordet zu haben. Wie du bereits gesagt hast, konnte Hermann R. dann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, denn er ist 2003 gestorben. Ja, das war eine neue Folge unseres Podcasts Verbrechen, Fälle, die die Region bewegten. Vielen Dank, Sabine, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.